Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Table Briefing Spezial von Table Today, live aus den Bolle Festsälen in Berlin-Moabit. Mein Name ist Nicola Kurt, ich bin Redaktionsleiterin des Research Table bei Table Briefings und wir sind live auf einer Geburtstagsfeier. Vor 30 Jahren haben sich mehrere große Forschungszentren in Deutschland zur Helmholtz-Gemeinschaft zusammengeschlossen. In den 30 Jahren ist sehr viel passiert und wird auch noch sehr viel in Zukunft passieren. Ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich darüber sprechen werde, was dieser spezielle Helmholtz-Spirit sein soll. Zum einen Ottmar Wiesler, Mediziner und nach Station in der Schweiz und den USA seit 15 Jahren Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und Martin Keller, Mikrobiologe und Vorstand des NRL in den USA. Ab November wird er Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft sein. Guten Tag, Herr Wiesler.
Hallo, Frau Kurt.
Hallo, Herr Keller.
Hallo, Frau Kurt.
Herr Wiesler, die Helmholtz-Gemeinschaft feiert in diesen Tagen ihren 30. Geburtstag. Welche drei Entwicklungsschritte und welche Ereignisse würden Sie als besonders richtungsweisend erachten?
Also ein erster richtungsweisender Schritt war sicher die Entscheidung, dass wir in der Helmholtz-Gemeinschaft Forschungsaktivitäten, Programme systematisch in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Zentren über die Grenzen von Fachdisziplinen hinweg bearbeiten. Der Ansatz ist wirklich relativ einmalig. Wir sind gerade intensiv begutachtet worden von internationalen Expertenpanels und wir haben immer wieder gehört, das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, die zweite wichtige Eigenschaft dieser Forschungsorganisation, die sie auszeichnet, da wir diese Größe haben, da wir sehr viele Sachverstand und Disziplinen unter einem Dach oder über die Grenzen von Zentren hinweg zusammenbringen, können wir einige der wirklich großen Themen angehen und sollten das auch tun. Wir sollten nicht einfach kopieren, was viele Universitäten auch können. Also wir können die großen Expeditionen in der Arktis organisieren. Wir können uns um die großen Themen kümmern, was ein künftiges emissionsarmes Energiesystem angeht. Wir versuchen, ein völlig neues System für individualisierte Krebsmedizin in Deutschland zu realisieren mit vielen Partnern. Wir arbeiten an Prototypen für elektrisch betriebene Flugzeuge. Wir sind sehr, sehr stark in der Technologieentwicklung, vor allem in der Physik. Und last but not least, wir kümmern uns mit sehr viel Kraft um das Thema Information, nehmen in wenigen Wochen zum Beispiel den ersten Exascale-Computer in Europa in Betrieb. Das sind, sagen wir mal, Leistungen, die nur Helmholtz erbringen kann. Und der dritte Punkt ist, die Helmholtz-Gemeinschaft ist eine Organisation, die enorm viel Information zusammenträgt. Wir produzieren wahrscheinlich mehr Big Data, große Datensätze, als jede andere Forschungsorganisation in Europa. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, wir möchten aus diesen Datenschätzen völlig neue Informationen ziehen. Digitale Transformation, künstliche Intelligenz, das sind Themen, die uns in Zukunft zentral beschäftigen.
Herr Keller, Sie haben schon sehr genau zugehört, weil Sie wissen, das wird bald dann auch Ihre Aufgabe sein, das alles zu steuern. Sie sind seit 30 Jahren in den USA gewesen und kehren im November zurück. Erstmal eine ganz profane Frage, wie weit ist denn der Umzug, so nach 30 Jahren?
Ja, der Umzug ist in Planung. Also ich sage immer, das Wichtigste ist, und das haben wir gestern passiert, wo wird man denn wohnen? Also wir haben gestern unser Haus unterschrieben und somit praktisch das Leben der Bank überschrieben. Der Umzug funktioniert hoffentlich. Wir sind also mitten in der Bereitung dazu. Es war wirklich eine spannende Zeit, so nach 30 Jahren. So viele von unseren Freunden haben gesagt, Martin, ihr geht zurück in euer Heimatland. Und da ist immer Sibylle, also meine Frau und ich, wir haben dann gesagt, ja, das ist schon ganz interessant, aber nach 30 Jahren, man weiß eigentlich dann nicht genau, wo ist das Heimatland. Und so diese Rückkehr nach Deutschland war spannend. Das ist vielleicht auch nicht immer so einfach. Da hört man natürlich so diese deutsche Bürokratie durchklingen ein bisschen. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Und so wie es ausschaut, hoffentlich kommen die Möbelpacker im September und dann geht der Umzug. Und ab November sind wir dann hier.
Welche Erfahrungen wollen Sie mitbringen vom NRL? Zum Beispiel im Innovationsmanagement oder auch bei der Nachhaltigkeit?
So vielleicht ganz kurz about NREL, weil viele der Zuhörer vielleicht das nicht kennen. Also wir sind ein National Laboratory, US Department of Energy in Golden, Colorado, ungefähr 4000 Leute. Und was diese 10 Jahre at NREL, wo wir, glaube ich, in diesen National Labs neben der Wissenschaft auch wirklich als Applied Laboratory, wie bringt man diese Technologie in die Industrie? Und da muss ich sagen, ist Helmholtz ja auch mit gewissen Instituten wirklich super gut aufgebaut. Ich meine, DLR als ein Beispiel, die ja wirklich auch innerhalb Deutschlands führend sind mit der Technologie in Kollaboration mit Industrie. Auch andere Institute wie KIT oder auch Jülich, die ich eigentlich ganz gut kenne. So für mich war dieser Schritt und die Herausforderung, wirklich hierher zu kommen, in Helmholtz 2. Die eine ist, diese integrierte Forschung ist nach meiner Meinung weltführend. Und selbst bei uns in USA haben wir das nicht, dass wir eben diese 6 Bereiche und die Wissenschaft über diese Bereiche geht. Da hat Helmholtz was aufgebaut, was in der Welt einfach wirklich einmalig ist. Und dann die zweite ist, um es ganz einfach zu sagen, wir sehen das ja auch jetzt ein bisschen in Deutschland, Wissenschaftler gehen hin, wo Action ist, und in Helmholtz ist wirklich momentan die Action.
In Deutschland wird gerade viel über Technologietransfer und auch strategische Forschung gesprochen. Wo würden Sie da Ihre Rolle sehen?
Wie gesagt, Energietransfer ist und die strategische Richtung ist, wo wir in Helmholtz eigentlich wirklich, glaube ich, sehr gut aufgestellt sind. Wir können noch besser werden. Und ich glaube, dass einer der Hauptgründe ist, dass wir unseren Wissenschaftlern auch irgendwie zeigen müssen, dass die Zusammenarbeit mit Industrie eigentlich auch wirklich sehr, sehr interessant ist. Bei NREL, wir arbeiten mit ungefähr 1000 verschiedenen Firmen zusammen, von ganz kleinen Firmen bis zu sehr großen Firmen wie Exxon, Shell oder Chevron. Und das macht Spaß. Und da ist, glaube ich, auch in Helmholtz, wie können wir das noch besser, vor allem diese neue Startup-Kultur. In Deutschland ist man immer ein bisschen vorsichtig. Man hat Angst, oh, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert, bin ich dann praktisch gebrandmarkt für mein Leben. Ich glaube, wir haben da, können auch von Amerika lernen und zeigen, dass, ja, dass diese Aufbruchsstimmung können wir auch hier in Deutschland haben. Und ich spüre das wirklich ganz, ganz deutlich, dass momentan Deutschland ist ready. Deutschland will, hat Lust, neu aufzubrechen. Und das finde ich wirklich super spannend.
Was würden Sie denn sagen, Herr Wiesler? Was muss passieren, damit Deutschland wieder innovativ wird?
Na gut, von Seiten der Helmholtz-Gemeinschaft würde ich zunächst mal sagen, wir brauchen herausragende Spitzenforschung, um die Basis für Innovation überhaupt zu legen. Ich glaube, da ist die Helmholtz-Gemeinschaft besonders stark. Und wir müssen noch viel systematischer als bislang die Ergebnisse unserer Forschung immer wieder daraufhin überprüfen, was können wir in die Innovation bringen. Da gibt es viele Beispiele. Ich habe vor wenigen Wochen gerade dieses Unternehmen Ineratec besucht. Das ist eine Ausgründung aus dem KIT in Karlsruhe. Die produzieren aus Biomasse mit einem völlig neuen Verfahren klimaneutralen Kraftstoff. 2500 Tonnen im Jahr sind europaweit führend. Das ist so ein Beispiel, wo man wirklich von der Idee bis zur Umsetzung in einem Startup Dinge realisiert. Wir sind gerade in letzter Zeit ganz stolz gewesen, dass eines der Zentren, das Deutsche Krebsforschungszentrum, in jahrelanger Arbeit die Grundlagen gelegt hat für einen völlig neuen Wirkstoff zur Behandlung von Prostatakrebs. Bei Patienten über eine relativ lange Entwicklungsstrecke ist das dann so weit gekommen, dass eine Ausgründung diese Ergebnisse übernommen hat. Mittlerweile wurde das verkauft an das Unternehmen Novartis mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass das Krebsforschungszentrum einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Lizenzgebühren einnimmt. Wir haben Zentren, die genau das tun, was Martin Keller anspricht. Das glaube ich auch. Wir brauchen sehr viel klugere Verbindungen zwischen der Forschung und der Industrie. Vor allem in Deutschland.
Was mit der Politik? Die spielt da ja auch eine Rolle. Was wünschen Sie sich da?
Ich glaube, dass die Politik uns vor allem damit helfen kann, dass sie Rahmenbedingungen verbessert. Wir haben in Deutschland zum Beispiel immer noch das Problem, dass es nicht sehr attraktiv ist, für private oder größere Fonds in Forschung zu investieren. Da ist in meinen Augen dringend erforderlich, dass wir an der Steuergesetzgebung arbeiten, dass wir Formate finden, in denen die Politik gemeinsam mit Investoren große Unternehmen auf den Weg bringt. Wir haben gerade Herrn Sahin und Frau Türeci gehört in den Grußworten. Das sind die Gründer von BioNTech. Dort ist das durchexerziert worden. In der Corona-Phase hat die Bundesrepublik sehr stark investiert in dieses Unternehmen und ist großzügig letztlich entlohnt worden. Und was man auch nicht vergessen sollte in dem Zusammenhang Transfer, wir bilden natürlich auch eine ganze Generation von Expertinnen und Experten aus, die dann in die Wirtschaft wechseln.
Kann ich da vielleicht noch einen Punkt sagen, was nach unserer Erfahrung, wenn ich das jetzt auch schon sehe, in dieser Zusammenarbeit, ist es ganz wichtig, dass wir diese Exzellenz in der fundamentalen Wissenschaft dann auch verbinden mit der angewandten Wissenschaft und dann mit der Arbeit mit der Industrie. Industrie kommt nur zu den Instituten oder Zentren oder auch zum Beispiel zu uns zu Helmholtz, wenn wir zeigen können, dass dort die super exzellente Wissenschaft ist. Also und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, was wirklich in Helmholtz so brillant ist, dass wir das hier alles verbinden können, dass die erstens einmal die Infrastruktur, die Facilities sind wirklich super toll und dann verbindet man das mit den besten klügen Köpfen und dann mit dieser tiefen, fundamentalen Wissenschaft, auf die man dann die Applied-Wissenschaft aufbaut und dann die Zusammenarbeit mit der Industrie. Und das ist sehr unique.
Und ich glaube, das ist ein Ansatz für Deutschland. Wir sind ja im Moment in einer Phase, wo wir dringend Innovation brauchen in diesem Land. Wir sind auch in einem Land, das hat Martin Keller angesprochen, was bei weitem nicht über die Ausgründungs- und Start-up-Kultur verfügt wie die USA oder Israel, aber wir haben eine sehr, sehr starke Wirtschaft nach wie vor. Wir haben eine sehr leistungsfähige Forschung und wir müssen Wege finden, zwischen den beiden sehr viel intelligentere Verbindungen aufzubauen.
Herr Wiesler, würden Sie die Einschätzung teilen von Herrn Keller, wie er sagt, er hat das Gefühl, wir sind jetzt ready für den nächsten Schritt?
Ich denke ja.
Wobei, ich muss da ein bisschen einschränken, weil es ist ja auch so, dass Wissenschaft natürlich nicht im luftleeren Raum stattfindet und im Moment natürlich die Welt viele Krisen auch erlebt. Vielleicht dann doch nochmal eine Frage an Herrn Keller, auch mit Blick auf die aktuellen politischen Debatten. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, die lebe ich natürlich in Amerika momentan noch jeden Tag, bis ich im November hier bin. Aber ich sehe das also auch als eine große Chance für Europa und auch für Deutschland. Und mein, so wenn man sich das anschaut, historisch gesehen, sind diese Zyklen, das ist momentan natürlich von der amerikanischen Seite sehr interessant, um es vielleicht positiv auszudrücken. Aber das ist auch für uns als Deutschland und Europa dann die Chance zu sagen, okay, wie nehmen wir das, was bauen wir auf aus dieser Situation? Und es geht darum, dass man jetzt sagt, okay, und das ist ein bisschen, was ich vorher angesprochen habe, dass wenn ich selber persönlich zurückschaue, warum sind wir 96 nach San Diego gegangen? Mein Professor, wo ich also promoviert habe in Regensburg, war Mitgründer von einer Biotech-Firma und wir haben dann gesagt, oh, da gehen wir hin, weil das ist spannend. Und jetzt, glaube ich, ist es so, dass wir mit der Forschung, die wir hier in Deutschland machen, mit dem, ich spüre in Deutschland so wirklich einen Aufbruch und somit werden wir auch spannend hier in Deutschland, dass dann Top-Leute nach Deutschland kommen und sagen, hey, wir wollen da mit dabei sein. Und das ist unsere Chance. Und da glaube ich, ich sage nicht, dass alles einfach ist. Wie gesagt, diese Willkommenskultur, wie bauen wir die auf in Deutschland? Da können wir noch Room for Improvement, wie man es auf Amerikanisch sagt, da können wir noch besser werden. Aber letztendlich, glaube ich, ist das unsere Chance, diesen neuen Aufbruch auch umzusetzen.
In dem Thema neuer Aufbruch wird immer auch darüber nachgedacht, wie können wir jetzt eben mit Blick auf diese ganzen Krisen auch die Forschung hierzulande auch einfach resilienter machen, damit man auch dann den Blick nicht verliert eben auf die wichtigen Aufgaben, die man eigentlich hat. Haben Sie da schon Überlegungen getroffen, gerade im Punkt Forschung resilienter machen, Herr Wiesler?
Also ich glaube zunächst mal, müssen wir in der momentanen Situation noch viel konsequenter auf Forschung und Innovation setzen. Und da sind die Pläne der neuen Bundesregierung, Herr Jung hat es ausgeführt, außerordentlich vielversprechend. Das muss jetzt umgesetzt werden. Was die Resilienz der Forschung angeht, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es hat auch mit der Frage zu tun, in welcher Form arbeiten wir künftig mit internationalen Partnern zusammen. Ich teile die Auffassung, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, vor allem in der Zusammenarbeit mit Ländern oder Systemen, die vielleicht nicht unbedingt in unserer Kulturwelt leben. Ich bin aber auch der dezidierten Auffassung, gerade in einer Situation wie jetzt, wo die Welt auf dem Kopf steht, müssen wir jede Chance für internationale Kooperation nutzen, denn das ist der große Vorteil von Forschung. Sie ist global, wir sind mobil, wir suchen uns weltweit die stärksten Partner, die wir bekommen können. Selbstverständlich müssen wir das in der momentanen Situation mit Kautelen tun, aber für uns bewegt sehr oft das Thema China. Ich bin dezidiert der Auffassung, wir müssen in dieser Situation Wege finden, strategisch mit China zusammenzuarbeiten, auf Gebieten, auf denen wir uns besonders viel versprechen und wo eine sogenannte Win-Win-Situation entsteht. Also Resilienz mit Augenmaß.
Herr Keller?
Und vielleicht, bevor wir nochmal zurückzukommen, wo Sie gefragt haben, wie dann praktisch die Situation auch ist zur Politik. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und letztendlich sage ich immer, wir als Wissenschaftler, wie zeigen wir allen Leuten in Deutschland, dass ihre Steuergelder ihr Leben besser macht. Und das ist doch nach meiner Meinung auch was Wissenschaft und wo wir vielleicht als Wissenschaftler auch noch besser werden können, dass wir in Kommunikation jedem in Deutschland oder in Europa zeigen, wie die Steuergelder helfen, ein besseres Leben zu erzeugen. Und die Frage, wohin gehen wir als Land? Und da kommt nach meiner Meinung Politik ins Spiel, weil natürlich die Politik, die Regierung setzt auch die großen Ziele. Und der Hoffnung ist immer, dass, und dann haben wir vielleicht das in Amerika momentan ein bisschen das Gegenbeispiel, dass diese Ziele vielleicht nicht unbedingt in Verbindung mit der Wissenschaft gesetzt werden. Aber wenn man als in einer Regierung die Ziele eines Volkes sozusagen in Verbindung mit den Wissenschaftlern setzt, dann ist das eine Synergy, die, glaube ich, ganz wichtig ist, weil dann kommt dieses Triangle zusammen zwischen der Politik, der Wissenschaft und auch jedem Bürger und dann auch diese Kommunikation, wie man das Leben besser macht. Und deswegen ist nach meiner Meinung das Verhältnis der Wissenschaft, und da ist, glaube ich, Helmholtz wirklich ein sehr interessantes Vehikel innerhalb der deutschen Wissenschaft hier, dass man da mit der Politik das gestaltet, wohin die Wissenschaft gehen soll. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Herr Wiesner, was geben Sie Ihrem designierten Nachfolger Martin Keller heute schon mit auf den Weg?
Ja, ich kann ihm schlicht ein paar Beobachtungen mit auf den Weg geben, die ich gemacht habe über die vielen Jahre. Ich bin der Überzeugung, dass diese fachübergreifende, langfristige programmatische Forschung, die Helmholtz-Gemeinschaft betreibt, ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal ist. Die würde ich auf jeden Fall weiter pflegen, die zeichnet uns aus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss in diesem Arrangement natürlich auch immer Sorge tragen, dass wir dynamisch und flexibel genug bleiben. Ich nehme wahr, dass die Geschwindigkeit von Forschung und Innovation nimmt permanent zu. Wir müssen mit allen Mitteln sicherstellen, dass wir immer reagieren auf neue Entwicklungen. Mein dritter Punkt ist, am Ende des Tages lebt Forschung auch in einer Organisation mit fantastischer Infrastruktur von Köpfen. Das ist alles, was wir tun können, um diese Gemeinschaft noch attraktiver zu machen, vor allem für internationale Talente, muss getan werden. Und Helmholtz hat viel zu bieten für solche Talente. Meine letzten beiden Punkte, ich würde in der momentanen Situation versuchen, Helmholtz international noch ein bisschen stärker zu positionieren. Wer könnte das besser als ein Präsident, der nach 30 Jahren aus den USA zurückkommt? Und mein allerletzter Punkt ist, wenn man diese Organisation mit Freude und kompetent begleiten will, muss man einen ständigen Überblick haben über die 18 Zentren, über die 6 Forschungsbereiche, über die vielschichtige Forschung, die wir betreiben. Deshalb wäre mein Rat, so viel Zeit wie irgend möglich mit den Zentren und vor allem mit den Wissenschaftlerinnen und mit den Wissenschaftlern zu verbringen. That keeps your brain working.
Herr Keller, Sie haben jetzt die Möglichkeit. Haben Sie noch eine Frage an Herrn Wiesner?
Ich habe eine direkte Frage, weil ich davon ausgehe, dass Ottmar jederzeit auf meinem Speed-Dial sein wird, wo ich anrufen kann. Und es ist zum Beispiel jetzt, was ich jetzt schon spüre, nicht nur Ottmar, aber Jürgen Melnick als der Präsident vor Ottmar, auch auf meinem Speed-Dial-Button schon. Und dann sage ich das weiter, was mir auffällt und was mich wirklich, wo ich super excited bin über diese ganze Sache, dass dieses Team, das bei Helmholtz ist, das macht eigentlich den Unterschied. Und ich sehe das von den ganzen Zentren und den Aufsichtsräten in den Zentren, von dem Senat, den ich einige Mitglieder jetzt mittlerweile kennengelernt habe. Weil ich sage immer, ein guter Freund von mir, ein guter Mentor von mir hat immer gesagt, Martin, wenn du einen neuen Job hast und du denkst, oh mein Gott, kann ich das überhaupt schaffen? Dann ist es was wirklich spannend ist. Und meine Frau hat mich vor nicht allzu langer Zeit, wie sie auch ein paar Leute kennengelernt hat, gesagt, Mensch Martin, kannst du das? Und da denke ich mir, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich vielleicht nicht, aber ich weiß, dass wir als Team das können. Und auf das kommt es drauf. Und deswegen ist Helmholtz so eine fantastische Organisation, weil es sind immer die Leute, wie du gesagt hast, immer die Köpfe, es ist immer das Team. Und wenn ich mir die Institute anschaue und die Geschäftsstelle und die Verbindung auch in das Ministerium, dann können wir das alle zusammen und wir müssen. Weil wir haben, wie ich immer sage, wir haben einen Planeten zu retten. Also wir müssen das schaffen.
Herr Keller, Herr Wiesner, vielen Dank für das Gespräch.